Nordkorea droht der Welt. Reale Gefahr oder politischer Schachzug? Das ist unser Thema jetzt. Unter Mikrofon begrüßt sie Monika van Weber. Nordkorea rasselt seit einigen Wochen immer lauter mit den Säbeln. Im Februar hatte das Regime einen, wie es hieß, perfekten Atomtest vermeldet. Die Empörung war groß, aber von Kriegsangst war noch keine Rede. Inzwischen hat das japanische Verteidigungsministerium mitten in Tokio Abwehrraketen in Stellung gebracht. Die USA haben zwei Flugzeugträger, strategische Bomber, ein Atom-U-Boot nach Südkorea beordert. Kim Jong-un, der oberste Führer Nordkoreas, hat den Waffenstillstand mit Südkorea aufgehoben und den Atomangriff auf die USA offiziell bewilligt. Wie gefährlich ist diese Situation wirklich? Was ist das eigentliche Ziel Nordkoreas? Wie sollen und wie werden Südkorea, die USA und China reagieren auf die immer lauteren Drohungen? Darüber wollen wir heute diskutieren mit Oliver Mayer von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Stefan Müller, CSU-Vorsitzender der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe im Bundestag, uns aus Nürnberg zugeschaltet, Professor Manfred Pohl, er ist Japanologe und Asienkenner aus Hamburg, und mit Professor Unjong Lee, Chefin des Instituts für Koreastudien von der Freien Universität hier in Berlin. Frau Lee, in Südkorea schauen viele auf den kommenden Montag, den 15. April. Das ist der 101. Geburtstag des nordkoreanischen Staatsgründers Kim Il-sung. Viele befürchten, dass Nordkorea für diesen Tag den Abschuss von Mittelstreckenraketen vorbereitet. Was erwarten Sie für diesen kommenden Montag?
Ob das eine große Angst beherrscht in Südkorea, das kann man nicht sagen. Gestern explizit hatte die neu gewählte Präsidentin Park Geun-hye einen Dialog vorgeschlagen. Und das ist schon ein Zeichen. Und jetzt in Südkorea selber wartet man drauf, wie reagiert die nordkoreanische Regierung. Und wahrscheinlich, die werden erst nach 15. reagieren. Aber es könnte eine unerwartete Aktion auch geben. Aber so ganz angespannt und angstbeherrscht ist die Gesellschaft nicht.
Professor Pohl, Sie haben bisher in Interviews auch gesagt, Sie glauben nicht an eine echte Kriegsdrohung. Glauben Sie denn weiterhin an ein politisches Bluffen?
Ja, das tue ich in der Tat. Ich will einmal ein Zitat einführen, das von einer ganz anderen Ecke kommt. Das ist der Schöpfer der Vater der pakistanischen Atombombe, Abdul Qadir Khan, der am 9. April gegenüber Al Jazeera diesen Jahres gesagt hat, dass er nicht daran glaubt, dass Nordkorea wirklich sich mit Kriegsabsichten trägt, sondern das Ganze eine Drohgebärde ist, mit der, wie ich auch glaube, in erster Linie die Situation im Inneren Nordkoreas angesprochen werden soll. Das heißt, der junge Kim ist noch keineswegs gefestigt in seiner Position und muss sich als weitblickender führender General beweisen. Und eine solche Drohkulisse, die er im Moment aufbaut, bietet ihm den entsprechenden Hintergrund, um als ein erfolgreicher General in der Tradition seines Vaters und Großvaters dazustehen.
Stefan Müller, für wie gefährlich halten Sie die Situation?
Ich halte die Gefahr, dass es zu einer militärischen Auseinandersetzung, zu einem bewaffneten Konflikt kommt, für eher gering, wenn nicht sogar für unwahrscheinlich. Also ich bin persönlich auch der Überzeugung, dass diese Eskalation in erster Linie innenpolitische Gründe hat. Dieses Regime ordnet alles dem System und Machterhalt unter. Und in der Tat glaube ich auch, dass es um die Festigung der Macht der neuen Führung geht, die ja zum Teil bis auf die Spitze die alte ist. Es geht auch um die Festigung der Position der Familie Kim und es geht sicherlich auch um die Macht von Kim Jong-un selbst. Das heißt, die persönliche Profilierung von Kim Jong-un ist ein sicher nicht zu unterschätzender Grund auch für die aktuelle Eskalation. Wir wissen überdies ja im Übrigen auch nicht, welche Rolle er in diesem Machtgeflecht zwischen Partei, Militär und Staatsapparat auch wirklich spielt. Also wir wissen nicht, ob er wirklich der starke Mann ist, ob er nur vielleicht sogar eine Marionette ist. Jedenfalls gibt es ja auch andere andere Familienmitglieder, die wohl auch hinter den Kulissen ihren Einfluss sehr stark ausgebaut haben. Also ich glaube, es hat vor allem innenpolitische Gründe und vor dem Hintergrund halte ich jedenfalls eine weitere Eskalation für sehr unwahrscheinlich.
Oliver Meyer von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Inzwischen wird ja ein ausgewiesener Nordkorea-Kenner aus China immer wieder zitiert, Professor Zhang Liangyu. Sie lächeln schon mit 80-prozentiger Kriegswahrscheinlichkeit. Warum lächeln Sie?
Ja, weil diese Zahlen und diese Bemessung nach Wahrscheinlichkeiten natürlich ein bisschen willkürlich ist. Die Gefahr ist natürlich, also ich würde natürlich zustimmen, dass hier niemand bewusst einen Krieg sucht. Das ist natürlich, die Kosten dafür wären auf allen Seiten viel zu hoch. Aber die Gefahr der Misskalkulation ist natürlich in dieser angespannten Situation extrem hoch. Es sind bewusst auch Kommunikationskanäle gekappt worden von nordkoreanischer Seite. Wir wissen aus der Geschichte auch, dass natürlich hier es auch von Seiten Nordkorea bereits militärische Provokationen gab. Unklar ist, ob das immer so gewollt war oder auch da Sachen aus dem Ruder gelaufen sind. In dieser Situation, wie Sie sie eingangs auch geschildert haben, mit dieser hohen Präsenz an Streitkräften auch, besteht natürlich ganz klar die Gefahr, dass hier Sachen aus dem Ruder laufen, obwohl das eigentlich niemand will kurzfristig. Und das ist eben das Problem, jetzt da erstmal wegzukommen kurzfristig, Luft aus der Krise rauszunehmen, also den Druck rauszunehmen und Luft zu schaffen für dann Gespräche, den Einstieg in Gespräche wieder. Und dieser Einstieg wird eben schwieriger werden, weil auch natürlich hier diese innenpolitische Komponente eine wichtige Rolle spielt. Aber natürlich auch das Streben nach Atomwaffen, der eigentliche Atomwaffenbesitz, wird auch außenpolitisch begründet. Und hier hat sich auch vielleicht nicht etwas grundlegend verändert, aber doch verschoben, dass hier jetzt Nordkorea offensichtlich nicht mehr bereit ist, den eigenen Atomwaffenbesitz überhaupt in Frage zu stellen. Das war ja bei dem letzten Abkommen, das wir 2007 gehabt haben, noch anders. Da hat man ja prinzipiell sich bereit erklärt, auch darüber zumindest zu reden. Das wird sehr viel schwieriger werden, glaube ich jetzt.
Ja, und vor allem, ne, weil der junge Führer im Gegensatz zu seinem Vater ist im Atombombenentwicklungsprogramm und Wirtschaft zusammengekoppelt hat. Ne? Er hat in seiner letzten Rede nämlich versucht, wir brauchen diese Atombomben, um wirtschaftlich weiterzukommen. Denn während sein Vater eigentlich versucht hat, ja, Atombomben zu entwickeln, kostet, also Militär kostet sehr viel. Ne? Aber wir müssen unsere Wirtschaft weiter fördern. Und deswegen müssen wir auch, dieses Atombombenprogramm war eine Option. Ne? Und jetzt versucht er, mit Atombomben können wir Verteidigungskosten sparen. Und das ist auch hilfreich für die wirtschaftliche Entwicklung. Ne? Und da haben wir mit ganz anderen Führern zu tun, offenbar. Ne? Also, oder einen ganz anderen Typus von Politiker zu tun und anderen Logik. Ich weiß es nicht, ob er selber ist, der diese Logik entwickelt hat oder in seiner Gruppe, wer dahinter steht auf jeden Fall. Aber wir haben mit ganz anderen Argumenten zu tun jetzt.
Lassen Sie uns mal über die Frage reden, welche Position Kim Jong-un da wirklich hat. Denn das haben Sie alle jetzt ja mehrfach angesprochen, Professor Pohl. Wie stark ist er? Oder wie schwach? Sie haben gesagt, vielleicht ist er auch nur eine Marionette. Um wen geht's da im Einzelnen?
Also er ist sicherlich keine Marionette, das wäre übertrieben. Aber er hat, sagen wir, drei zivile Berater hinter sich, die ganz entscheidend auf seine Politik nach außen wie nach innen Einfluss nehmen. Das eine ist sicherlich seine Tante Kim Kyung-hui und sein Onkel Chang Song-taek, die beide, soweit man es überhaupt beurteilen kann, aus zum Beispiel japanischer Sicht, die Entscheidungen beeinflussen und, wenn auch im Moment in durchaus gegensätzlichen Positionen, versuchen, für Kim eine Zukunft aufzubauen, die ihn in die direkte Tradition seiner beiden Vorfahren stellt. Kim Jong-un hat in seiner berühmten Rede jetzt nicht ausdrücklich nur von Atomwaffen gesprochen, das meine ich, sollte man betonen, sondern er hat das Atom schlechthin als Schatz der Nation und für nichts um die Welt verkäuflich bezeichnet. Das meint, er will nicht nur Waffen entwickeln, sondern auch die zivile Nutzung der Atomenergie für Nordkorea nutzen. Ich habe nicht umsonst den Khan aus Pakistan zitiert. Die Entwicklung in Nordkorea wird besonders im Nahen Osten mit größter Aufmerksamkeit betrachtet. Wenn es stimmt, dass ein Land nur dann wirklich souverän ist, wenn es über nukleares Potenzial, sei es friedlich, sei es militärisch verfügt, dann wäre eine Duldung der nordkoreanischen Entwicklung die nachgeschobene Begründung für Entwicklung im Iran oder möglicherweise in anderen Krisenländern des Nahen und Mittleren Ostens. Das ist eine Entwicklung, die die USA natürlich um jeden Preis verhindern müssen.
Herr Mayer.
Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Die große Gefahr oder das große Dilemma, das sich hier jetzt natürlich mittel- bis langfristig stellt, ist, wie man mit diesem nuklear bewaffneten Nordkorea umgehen will. Ein Herangehen, wie wir das eben beispielsweise im Abkommen 2007 gehabt haben, dass man hier Nordkorea bewegen kann, zumindest schrittweise auf diese Waffen zu verzichten. Das wird kaum noch möglich sein, muss ich sagen, wegen verschiedener Entscheidungen, die Nordkorea in den letzten Wochen und Monaten getroffen hat. Beispielsweise eben, dass jetzt auch in Gesetzesform über die Verfassung der Atomwaffenbesitz hier festgeschrieben worden ist. Von daher wird man einen anderen Umgang mit Nordkorea finden. Und da ist eben insbesondere auch die Verbindung zum Iran. Wenn hier der Eindruck erweckt werden sollte, dass man hier für diese drastische Eskalation auch nur irgendwie belohnt wird, im Sinne von Anerkennung des eigenen Status, dann ist eben die große Gefahr, dass wir hier auch im Nichtverbreitungsbereich große Probleme bekommen. Und trotzdem wird man eben einen Umgang mit Nordkorea finden müssen und mit einem Nordkorea, das über Atomwaffen verfügt.
Stefan Müller von der CSU und Vorsitzender der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe im Bundestag. Was für eine Art von Umgang kann man sich denn da vorstellen? Auf der einen Seite eben genau diese schwierige Frage. Nordkorea hofft vielleicht auf dieses Stillhalten der Großen und ihre, ja, sagen wir mal, Festhaltung als Atommacht. Auf der anderen Seite die Frage, ja, wie reagieren darauf? Was ist da der richtige Umgang, der politische?
Kommen meines Erachtens zwei Dinge zusammen, die, sagen wir mal, auch außenpolitisch eine Rolle spielen. Das eine ist, natürlich möchte Nordkorea vielleicht auch auf diesem Weg direkte Gespräche mit den USA erzwingen. Also bei etlichen Gesprächen, die auch ich selber geführt habe, ist für mich schon nochmal deutlich geworden, dass jedenfalls für die Nordkoreaner nichts demütigender ist als die Tatsache, dass die USA direkte Spitzengespräche in der Vergangenheit immer abgelehnt haben. Nun ist der Versuch, die USA jetzt auf diesem Weg an den Verhandlungstisch zu zwingen, natürlich eher zum Scheitern verurteilt. Und da zeigt sich auch nochmal das irrationale Verhalten, weil ja hier auch gerade über Wirtschaft gesprochen worden ist. In Nordkorea versucht man nun alles, die wirtschaftliche Situation insgesamt zu verbessern. Es wird versucht, Investoren ins Land zu holen und andererseits verhält man sich dann eben so, indem man dann auch mit dem Krieg droht. Und genauso verhält sich es eben auch im Verhältnis zu den Amerikanern. Einerseits werden sie als Imperialisten beschimpft, andererseits sehnt man sich nach Anerkennung. Also das eine ist tatsächlich, man will direkte Gespräche, aber nicht mit Südkorea, auch nicht mit anderen aus den 6-Parteien-Gesprächen, sondern ausschließlich mit den USA. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, auch das nicht wirklich rational, das Handeln Nordkoreas ist schon von einem, ich will mal sagen, Gefühl der Bedrohung geprägt. Die Nordkoreaner fühlen sich bedroht von den USA, von Japan, von Russland, mittlerweile auch von China und argumentieren dann eben aus dieser gefühlten Bedrohung heraus auch damit, dass sie die Atomwaffe brauchen.
Herr Müller, nochmal die Frage, was glauben Sie oder was wünschten Sie sich, wie die USA auf diese Art der Provokation denn auch reagieren könnte?
Kurzfristig, glaube ich, ist es richtig, das zu tun, was getan worden ist, nämlich auch Nordkorea deutlich zu machen, dass jede weitere Eskalation oder gar ein bewaffneter Konflikt auch unmittelbare Folgen für Nordkorea hat. Insofern halte ich es für richtig, dass die USA hier auch klar und deutlich an der Seite von Südkorea stehen. Das ist eine Botschaft, die man auch in Pyongyang versteht. Das alleine wird aber sicherlich jetzt nicht dazu führen, den Konflikt oder die Eskalation dort zu entschärfen. Das heißt, mittelfristig muss es direkte Gespräche mit Nordkorea wieder geben. Am besten natürlich in dem Format, das es in der Vergangenheit gegeben hat, im Rahmen der 6-Parteien-Gespräche. Da ist nun unser Dilemma, dass das wiederum ja von Nordkorea abgelehnt wird. Nordkorea will erst einen Friedensvertrag und dann die 6-Parteien-Gespräche über Atomprogramm und Wiedervereinigung aufnehmen. Die Staatengemeinschaft war bisher immer der Auffassung, erstmal muss das Atomprogramm eingestellt werden, dann kann es neue Gespräche geben. Ich glaube, dass man aus dieser verfahrenen Situation herauskommen muss und dass auch die USA jedenfalls mittelfristig bereit sein müssen, dort in direkte Gespräche einzusteigen. Neben China sind die USA der entscheidende Staat dort in der Region.
Darf ich dazwischen einmal eine Frage stellen, die besonders an die Kollegin Lee geht? Es treibt mich etwas um, dass hierzulande, aber auch besonders in den USA, ein Faktor, wie ich denke, vernachlässigt wird. Das ist das nordkoreanische Nationalbewusstsein. Wir haben spätestens seit der Theorie, die Kim Il-sung mit der Juche-Lehre entwickelt hat, das Gefühl, dass, oder ich habe es zumindest, dass die koreanische Arbeiterpartei in ihrer Tradition bewusst zurückgeht auf alte koreanische, gesamtkoreanische Traditionen und dabei Mythen, die im Norden wie im Süden überlebt haben, einsetzt, um das eigene Regime zu begründen. So wird zum Beispiel die Geburt Kim Jong-ils in einem Partisanenlager am Fuß des Berges Baekdu verlegt, obwohl er wahrscheinlich in der Nähe von Chabarovsk geboren wurde. Man erzählt von Lichterscheinungen auf dem Berg bei der Geburt des großen und geliebten, ohne Groß, des geliebten Führers Kim Jong-il und so weiter. Und in der Verfassung, die jetzt gerade, ich glaube, 2 Jahre alt ist, in der Verfassung steht ausdrücklich drin, dass es nicht mehr um Kommunismus geht, sondern um einen Sozialismus koreanischer Prägung. Und dieser Sozialismus koreanischer Prägung kann nur erreicht werden, wenn das Land, wenn die Herrschaftseliten in Nordkorea weltweit anerkannt werden. Das Stichwort Nationalismus, das würde ich gern meine Kollegin Frau Lee fragen, wie das in Südkorea ankommt, ob es sich da vielleicht ähnliche Seiten zum Klingen bringt.
Also Sie wissen ganz genau, wovon Sie sprechen, also was Sie hören wollen. Ne? In Südkorea herrscht natürlich auch ganz starke nationales Bewusstsein. Ne? Mhm. Es ist, hat ja nicht nur mit der nordkoreanischen Geschichte zu tun, sondern gesamtkoreanische Geschichte. In der Tat, das ja. Als kleines Land zwischen China und Japan, also zwischen zwei Großstaaten. Ne? Mhm. Und das Land hat seit 19. Jahrhundert ein schwieriges Schicksal erlegen müssen, also durchgemacht, Kolonialismus. Und dann Koreakrieg. Und im südkoreanischen Fall haben wir mit ganz anderen Art von Nationalismus zu tun. Denn wir in Südkorea haben wir was zu zeigen. Ne, wir haben wirtschaftliche Entwicklung erreicht und Demokratisierung auch erreicht. Das heißt, Südkorea ist ja seit dem Zweiten Weltkrieg fast einziges Land, die wirtschaftliche Entwicklung und Demokratisierung gleichzeitig erreicht hat. Und so ist auch ein Selbstbewusstsein sehr, sehr stark. Und das nicht nur für Südkoreanische, sondern als dieser südkoreanische Erfolg wird als gesamtkoreanischer Erfolg auch, also gesamtkoreanische Geschichte betrachtet. Insofern ist es ein starkes Nationalbewusstsein da. Nur, wir haben jetzt zwei Arten von Nationalismus zu tun. Einmal in Nordkorea, und in Südkorea, das eigentlich gemeinsame koreanische Nationalismus ist, aber in der Konfrontation steht letztendlich. Ne?
Weshalb vielleicht auch die Frage ist, wie groß die Chancen auf so eine Vereinigung im Moment wären.
Ja, welche Art von Vereinigung? Das wäre die Frage. Also es kann ja unterschiedliche, also es gibt ja unterschiedliche Szenarien, wenn man über Vereinigung redet. Da gibt es ja Vietnam oder Jemen oder Deutschland. Natürlich hoffen wir in Korea auch so eine friedliche Wiedervereinigung wie in Deutschland zu haben. Ne? Aber jetzt im Moment wäre nur ein Traum.
Oliver Mayer, denn meine Frage zielte auf die Frage, wenn es immer heißt, Nordkorea will unbedingt mit den USA an Verhandlungstisch sitzen und mit hochrangigen Vertretern der USA. Worüber wollen Sie denn da genau reden?
Na, man will Sicherheitsgarantien sicherlich haben. Man will im Grunde genommen gleichberechtigt mit den USA diskutieren und vereinbaren, dass die Existenz des eigenen Staates garantiert wird. Und das will man jetzt offensichtlich nicht mehr tun unter der Prämisse, dass man langfristig auch auf Atomwaffen verzichten kann und als Nicht-Atomwaffenstaat den USA gegenüberstehen würde, sondern jetzt hat man offensichtlich eine Entscheidung getroffen, dass ein solches Übereinkommen nur von Atomwaffenstaat zu Atomwaffenstaat sinnvoll möglich und auch belastbar und dauerhaft ist. Und das ist im Grunde genommen das Dilemma und das große Problem, mit dem sich die internationale Gemeinschaft jetzt auseinandersetzen muss. Wie löst man das auf, das Problem, das Herr Polim angesprochen hat, dass man diese Hürde überwindet, ohne dass Staaten wie der Iran jetzt die Schlussfolgerung ziehen, aha, wenn wir nur hart genug reagieren, dann erreichen wir eben dieses Ziel.
Lassen Sie uns am Ende. Und in den USA werden ja offensichtlich Stefan Müller von der CSU auch Stimmen laut von den sogenannten Falken, also der eher härteren Linie, die sagen, mit dieser Appeasement-Politik lassen wir uns doch hier nur veräppeln. Wir wollen hier eine klare, harte Haltung, also auch eine schwierige Lage für die USA.
Ohne Zweifel. Ich glaube auch, dass die USA alleine nicht in der Lage sind, dieses Dilemma aufzulösen, von dem Herr Mayer ja auch gerade gesprochen hat. Ich glaube, das ist ohne China als zweiten wichtigen Staat in der Region kaum eine Lösung geben wird und eine Auflösung dieser Probleme geben wird. Das heißt, es wird schon auch entscheidend darauf ankommen. Einerseits glaube ich, dass die USA dort auch Verhandlungsbereitschaft oder jedenfalls Gesprächsbereitschaft signalisieren müssen. Und dass andererseits aber auch China seiner Verantwortung an der Stelle gerecht werden muss. Die Chinesen tun immer so, als seien sie völlig ohne Einfluss auf Nordkorea. Sicher darf man den politischen Einfluss, den Peking auf Pyongyang hat, auch nicht überschätzen. Aber bin trotzdem davon überzeugt, dass es schon auch wirtschaftliche Einflussmöglichkeiten gibt. Im Zweifel, um es mal ganz platt auszudrücken, muss China auch Nordkorea den Geldhahn abdrehen. Wenn man sich in Pyongyang umsieht und das vergleicht mit der Situation in diesem oder im letzten Jahr, mit dem Vergleich vielleicht noch von ein, zwei Jahren vorher, stellt man schon fest, dass sich dort in der Stadt etwas entwickelt hat, dass neue Gebäude entstanden sind und. Und es gibt nicht wenige, die durchaus auch zugeben, dass das auch mit finanzieller Unterstützung oder wegen wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit China möglich war. Also ich sage, die finanzielle und wirtschaftliche Abhängigkeit Nordkoreas von China ist gegeben und das ist schon auch eine Möglichkeit für die Chinesen, dort Einfluss zu nehmen.
Nordkorea droht der Welt. Reale Gefahr oder politischer Schachzug? Darüber diskutieren wir heute hier im Wortwechsel von Deutschland Radio Kultur mit Stefan Müller von der CSU. Er ist der Vorsitzende der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe im Bundestag. Professor Manfred Pohl, Japanologe und Politikwissenschaftler aus Hamburg. Oliver Mayer von der Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin und Frau Professor Unjung Lee, Chefin des Instituts für Korea-Studien von der Freien Universität hier in Berlin. Herr Pohl, nochmal das Stichwort China ist gerade angesprochen worden. Oder nicht das Stichwort, sondern das Land. Was erwarten Sie? Der amerikanische Außenminister ist ja heute in Südkorea. Er wird auch nach China reisen. Was wird von China erwartet? Was glauben Sie, was muss da besprochen werden?
Um es ganz kurz zu sagen, die Erwartungen sind viel zu hoch. Ich würde gerne das aufgreifen, was Herr Müller gesagt hat. Ich bin nicht der Meinung, dass China wirklich diese Einflussmöglichkeiten in Nordkorea hat, die man ihm unterstellt. Die Karte ist ausgereizt. Ich glaube, der wirtschaftliche Druck, den China ausüben könnte, ist für die große Masse der nordkoreanischen Bevölkerung gar nicht mehr fühlbar. Was man in Pyongyang sieht, wenn ich meine Reisen so vergleiche, dann hat sich da in der Tat was geändert, aber die Eliten profitieren natürlich von den Kontakten zu China, nicht aber die Landbevölkerung und, jetzt kommen wir dazu, die einfachen Soldaten in der Volksarmee des Nordkoreas. Die einfachen Soldaten haben von wirtschaftlichen Intensivierungen überhaupt nichts. Die drei Beispiele, in denen China konkret versucht hat, die wirtschaftliche Zusammenarbeit auch in großen Projekten umzusetzen, sind samt und sonders gescheitert. Ich denke an die Wirtschaftssonderzone Nanjing Zhongbong im Nordosten, der China einen Meereszugang für die Nordostprovinzen öffnen sollte, oder aber die Wirtschaftssonderzone auf der Insel Hwanggumpyeong an der Mündung des Yalu, wo ebenfalls mit großem Pomp und Dabeisein des Mentors von Kim Jong-un, nämlich Chiang Chung-taek, so eine Wirtschaftssonderzone eröffnet wurde, die aber überhaupt nicht funktioniert. Die einzige, die funktioniert, ist ausgerechnet die Wirtschaftssonderzone mit Unternehmen aus Südkorea.
Die jetzt geschlossen wurde von nordkoreanischer Seite.
Ja, auch das ist schon vorher vorgekommen. Ich gehe nicht davon aus, dass diese Schließung auf Dauer sein wird. Davon profitiert einfach die Elite in Nordkorea zu sehr von diesem Projekt.
Frau Lee, Sie wollen darauf reagieren.
Also ich glaube nicht, dass der Einflussmöglichkeit von China so beschränkt ist, wie Herr Pohl gerade erwähnt hatte. Naja, die große Projekte wie Wirtschaftssonderzone ist zwar gescheitert, aber gesamte Wirtschaft in Nordkorea, darüber gibt es Einigkeit, eigentlich von der chinesischen Unterstützung abhängig ist. Also sei es Öl, sei es andere Devisen. Also was wir von den wenigen Informationen aus Nordkorea so hören, ist es eher, dass die Nordkoreaner darauf sauer sind, dass sie so abhängig sind. Und Chinesen sind auch wiederum sauer, weil sie auch Nordkorea so nicht kontrollieren könnten, wie man sich erhofft hat. Aber die Frage ist, ne, was in dieser Runde, was sich jetzt mich so ein bisschen stürzig macht, ist, geht es um Bestrafung oder wollen wir dann so weit kommen, wie können wir nur Nordkorea kontrollieren oder unter Kontrolle halten? Oder geht es darum, wie wollen wir Nordkorea wieder in die internationale Gemeinschaft zurückholen, damit es einen Frieden einigermaßen gewährleistet ist? Ne? Also worum geht es letztendlich? Ne?
Also das, denke ich, ist ein zentraler Punkt. Bei den Sanktionen auch, die jetzt ja nochmal im Januar über die UN verschärft worden sind und die ja auch ein Auslöser waren für diese Verschärfung der Krise, nicht der Grund, aber zumindest auch als Auslöser genannt worden sind von nordkoreanischer Seite. Ich glaube, keine Frage ist es, dass wir im Bereich der Sanktionen weiterhin versuchen müssen zu verhindern, dass nordkoreanische Gradnukleartechnologie hier auf den internationalen Markt gelangt. Hier ist es so, dass Nordkorea in der Vergangenheit natürlich insbesondere seine Raketentechnologie auch gewinnbringend verkauft hat. Und es gibt zumindest belastbare Indizien, dass auch Nukleartechnologie nach Syrien geflossen ist. Der entsprechende Reaktor ist 2007 durch Israel zerstört worden, aber man kann doch davon ausgehen, dass hier in Nordkorea mitgewirkt hat. Die Gefahr ist natürlich, dass auch wenn jetzt die Finanzsanktionen, die ja offensichtlich Nordkorea besonders getroffen haben, weiter verschärft werden, dass der Druck auch wächst auf Nordkorea, auch eben, die Waffentechnologie hier in bare Münze umzusetzen. Und hier ist ein weiteres Dilemma, mit dem man umgehen muss und wo man eben sehr vorsichtig sein muss, auch im Hinblick darauf, dass man nicht alle Brücken verbrennt, die man später vielleicht wieder braucht, auch um wieder einen Einstieg in Gespräche zu finden. Denn zu einer diplomatischen Lösung gibt es auch in diesem Falle, wie auch in anderen Fällen, wie etwa Iran, denke ich, keine Alternative.
Darf ich da noch einmal antworten auf Herrn Mayer? Ich wollte zwei Stichworte aufgreifen, die er erwähnt hat, nämlich Technologietransfer im Nuklear- und Raketenbereich und internationale Finanztransaktionen. Das sind zwei Bereiche, in denen die USA sich vorwerfen lassen müssen, wie ich glaube, zu spät reagiert zu haben. Wir wissen seit langem, dass es einen Technologieaustausch zwischen Pakistan und Nordkorea gegeben hat. Weder Pakistan mit seiner Raketentechnologie noch Nordkorea mit seinen Kenntnissen zur Atomenergie oder zur Nutzung der Nukleartechnik wären jeweils in der Lage, diesen Stand zu erreichen, ohne den Austausch zwischen beiden Ländern. Heute kann sich Nordkorea auf einen erheblichen Teil der Raketentechnologie aus Pakistan stützen und die Miniaturisierung von Sprengköpfen nach der Technologie von Herrn Kahn auch selbst anwenden. Umgekehrt ist Pakistan in seiner frühen Entwicklung, bei der Entwicklung der Gyal-Rakete, auf nordkoreanische Unterweisung sozusagen angewiesen gewesen. Das heißt, hier läuft schon seit langem eine Kooperation, die die USA, wie ich fürchte, stillschweigend geduldet haben. Das andere ist, die Finanztransaktionen. 2005 hat man in Macau, in einer Bank dort, die Konten, Auslandskonten des geliebten Führers Kim Jong-il geschlossen, was ein schwerer Schlag für die internationalen Finanzverkehre für Nordkorea war. Wir wissen oder wir glauben zumindest zu wissen, dass auch in China solche Konten, in diesem Falle für Kim Jong-un, bestehen. Wenn diese Konten geschlossen würden, dann würde das Land wirklich getroffen, denn es ist die einzige Möglichkeit zum internationalen Zahlungsverkehr. Und Nordkorea muss internationale Zahlungen leisten. Es gibt ein Abkommen zwischen allen weltweit operierenden Banken, auftauchende Guthaben Nordkoreas sofort einzufrieren bzw. zu beschlagnahmen, um Altschulden zu begleichen.
Herr Mayer möchte darauf noch reagieren.
Ja, nur nochmal, um das zu bestätigen. Wir haben die Verschärfung der Sanktionen jetzt im Januar in der neuesten Runde, ist im Grunde genommen der einzige Unterschied zu dem, was wir hatten, signifikanter Unterschied, jedenfalls war im Finanzbereich. Und das legt doch den Verdacht nahe, dass hier auch eben das Ziel sein wird, hier diese Verschärfung der Sanktionen dann wieder zurückzudrehen. Die Frage ist eben die, die auch Frau Lee hier aufgeworfen hat, was will man denn erreichen? Will man sozusagen hier nur politisch bestrafen oder ist das auch ein Instrument, mit dem man spielen kann, wo man auch dann sagen kann, wenn Nordkorea bereit ist, in künftigen Gesprächen als vertrauensbildende Maßnahmen bestimmte Dinge zu stoppen, beispielsweise zu versichern, keine weiteren Atomtests, keine weiteren Raketentests, was ja extrem wichtig wäre in dieser Situation, auch bereit wäre in diesem Finanztransaktionsbereich, Nordkorea, sag ich mal, entgegenzukommen, ohne es zu belohnen, nicht?
Es geht ja auch immer um die Frage, Stefan Müller, wie weit ist denn Nordkorea wirklich in Sachen Nukleartechnologie? Es ist jetzt immer wieder die Rede davon, es gibt genug Plutonium, um bis zu 8 Atombomben zu bauen. Sie sind dazu in der Lage, diese Bomben zu verkleinern, sodass sie auf Raketen aufsetzbar sind und so mit abgeschossen werden können. Mit diesen mittelstrecken Raketen, die da an der Ostküste beispielsweise aufgestellt sind. Der Militärgeheimdienst hat gerade gesagt, es ist möglich, dass Nordkorea die Raketen schon mit Atomsprengköpfen ausgerüstet hat. Also wo würden Sie sagen, steht Nordkorea da, Stefan Müller?
Das ist natürlich sehr schwer einzuschätzen. Die Geheimdienstberichte berufen sich ja in erster Linie tatsächlich dann oder beruhen in erster Linie auf Beobachtungen aus dem Weltraum, so wie ich es sehe. Also jedenfalls ist es sehr schwer möglich, ja aus diesem isolierten Land unmittelbare Informationen zu bekommen. Nach allem, was wir wissen oder was ja auch so mal als gängige Meinung bislang angenommen worden ist, war es immer so, dass Nordkorea theoretisch in der Lage wäre, aber bestimmte nicht über die militärischen Einrichtungen verfügt, die es bräuchte, um es tatsächlich dann zu einem Abschuss zu bringen. Nun sind aber diese Informationen, wie alles andere, da auch außerordentlich vage, sodass man eben nicht ausschließen kann, dass sich die militärischen Möglichkeiten auch in den vergangenen Monaten an der Stelle weiterentwickelt haben.
Herr Bohl, Sie haben mal gesagt, das wichtigste Ziel Chinas ist es, dass Nordkorea keine Atomwaffen entwickelt. Das wäre ja dann schon nicht erreicht.
Ja, das muss man wohl feststellen. Damit ist ein zentrales Interesse Chinas verletzt. China wollte immer international auftreten mit der Forderung und der Durchsetzung der Forderung nach einer atomwaffenfreien Halbinsel der beiden Koreas. Das scheint nicht gelungen zu sein.
Und jetzt steigert es sich, Frau Lee. In Südkorea werden jetzt Forderungen laut, dass auch Südkorea Atomwaffen haben sollte.
Ja, sogar ein Parlamentarier hatte gerade, also gestern auch gefordert, ne, dass wir auch dann letztendlich auch Atomwaffen entwickeln müssten. Aber dazu gibt es keinen Konsens intern. Ne? Also in Südkorea selber gibt es erst mehr Skeptiker, glaube ich, als die Befürworter. Es gab emotionale Reaktionen natürlich im Internet. Ne? Manche Bürger haben auch früher, als es bekannt wurde, Nordkorea hat eine Atomwaffen entwickelt und dann manche im Internet, sogenannte Netizens, haben gesagt, wenn die untergehen, dann ist ja eine Atombombe unserer. Dann haben wir auch Atomwaffen. Ne? Aber das ist nur also Spaß beiseite. Ne? Bei der jetzigen und ernsthaften Lage macht er keinen Spaß darüber. Ne? Aber es ist keine Option, dass also koreanische Halbinsel mit Atombomben. Nee.
Selbst wenn es nicht dazu kommt, dass ernsthaft darüber diskutiert wird, ob Südkorea, aber vielleicht beispielsweise auch Japan sich selbst Atomwaffen zulegt, besteht natürlich die Gefahr, dass hier Bemühungen um die Nichtverbreitung von Atomwaffen Schaden nehmen. Beispielsweise verhandeln die USA mit Südkorea im Moment über ein neues Abkommen über die Möglichkeit, dass Südkorea auch Plutonium wieder aufbereitet. Bisher war Südkorea das nicht erlaubt, sowohl bilateral, aber es war auch Teil der Vereinbarung, die Herr Pohl schon angesprochen hat, 1992 über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Es besteht eben die Gefahr, dass vor dem Hintergrund der Eskalation durch Nordkorea auch solche Errungenschaften, sage ich mal, dass hier solche Technologien auch durch andere Staaten nicht genutzt werden, verloren gehen und beschädigt werden. Nicht? Das ist eine weitere Gefahr, die man hier im Auge behalten muss.
Herr Pohl, Japan, ja, hört man jedenfalls, hat zum ersten Mal seit 11 Jahren den Verteidigungsetat erhöht. Was kann da insgesamt so an Verschiebungen kommen in der Region oder Aufrüstungen?
Ja, ich bin jetzt in der schwierigen Lage, wirklich ganz deutlich sagen zu müssen, es gibt auch Kräfte in Japan, die die jüngste Entwicklung auf der koreanischen Halbinsel mit Genugtuung betrachten. Sie spielt dieser Gruppe in die Hände, denn es gibt starke Kräfte, allen voran den Ministerpräsidenten Shinzo Abe, der eine deutliche Aufrüstung bzw. Legalisierung der japanischen Streitkräfte mit Blick auf eine Rolle hin zu normalen, Anführungsstrich normalen Streitkräften anstrebt. Ich glaube, es gibt auch Kräfte in der Regierungspartei gegenwärtig, die die alte Nuklearangst der Koreaner, die Generationen vermittelt worden ist, abgeschüttelt haben und heute in allem Ernst über eine atomare Bewaffnung der japanischen Streitkräfte nachdenken. Wenn wir sehen, dass Patriot-Abwehrbatterien mitten in Tokio stationiert werden, dann ist das ganz klar ein Zeichen oder ein propagandistischer Versuch, der japanischen Öffentlichkeit deutlich zu machen, wie wichtig die eine ernstzunehmende Bewaffnung des Landes ist. Und damit sind die Entwicklungen in Nordkorea für einige Kräfte in der japanischen Regierungspartei höchst willkommen, um sie
für die eigenen Interessen zu nutzen,
in der Tat.
Da haben Sie vollkommen recht. Und das Fatale in dieser Situation ist ja gerade, ne, dass die Hardliner in jedem Land eigentlich ihre
Chancen
sehen fast. Ne? Und in der japanischen Diskussion, die Artikel 9 der Verfassung abzuschaffen, ändern, dass dann Japan auch eine militärische Staat, also normalen militärischen Armee haben können, wollen. Ne? Und in Südkorea ist ja auch genauso, dass die neu gewählte Präsidentin hat ja eine neue Politik im Hinblick auf Nordkorea eigentlich im Kopf gehabt. Und sie hat ja das angekündigt, ne? Vertrauensprozess für koreanischen Halbinsel soll gefördert werden. Ne? Das ist ein sehr begrüßenswertes Konzept, ne? Eine neue Neustart, also neuer Anfang, gute Beziehung von den beiden Ländern aufzubauen. Ne? Aber dieser Prozess kann sie gar nicht mal starten durch diesen jetzt gegenwärtige Lager, da wird sie auch von den Hardlinern im internen Lager auch natürlich in bestimmte Ecke gedrängt, dass sie dann auch, was sie vorhatte, nicht richtig entfalten konnte. Das ist das Fatale in dieser Situation, denke ich. Ne?
Und da kommen wir jetzt wieder zu der Frage, was kann Nordkorea eigentlich damit gewollt haben? Sie haben ja eigentlich alle vorhin gesagt, es geht nicht um das Anzetteln eines wirklichen realen Krieges, sondern eventuell um Machterhalt im Inneren oder um die Frage, wie man die USA zum Beispiel zu Konzessionen und zu Verhandlungen bewegen kann. Und dann haben wir auch über die geredet, die da auch mit im Hintergrund stehen, hinter dem obersten Führer zurzeit, denen ja nachgesagt wird, sie seien eigentlich interessiert an so einem Art chinesischen Modell, also an Chinas Politik der wirtschaftlichen Öffnung. Aber wie passt das nun alles zusammen nach dieser Situation, die wir jetzt haben, dieser Art von Eskalation, Herr Pohl?
Ich denke, das ist das Ende eines Machtkampfes in der nordkoreanischen Führung, das wir jetzt erleben. Der Name fiel schon, Chang Song-taek,
der Onkel
gilt als Pekings Mann in Pyongyang, so hat mal ein Beobachter ihn bezeichnet. Er steht für engere Kontakte zu China, auch eine Öffnung, eine weitere Öffnung in Richtung China. Er hat im Moment anscheinend, im Januar 2013 wurde das deutlich, Schwierigkeit mit seiner Gattin, mit Kim Kyung-hui, die eher den eine Hardliner-Gruppe innerhalb der Führung repräsentiert. Wir wissen zumindest, dass in den 2012 im Sicherheitsapparat, in der militärischen Führung des Landes, eine umfangreiche Säuberungsaktion stattgefunden hat. Prominentestes Opfer war wahrscheinlich der Generalstabschef Li Yong-ho, der nach einigen Berichten bei Feuergefechten ums Leben gekommen ist. Wahrscheinlich steht er unter Hausarrest im Moment. Er gilt als militärischer Mentor Kim Jong-uns. Aber er hat mit ihm eine ganze Gruppe innerhalb der Partei, also sein Rücktritt schwächte eine ganze Gruppe innerhalb der Partei und der Militärführung.
Da haben Sie offenbar ganz andere Informationen, also ganz interessante Informationsquelle, was wir gar nicht wissen. Ne? Also es über die Situation in Nordkorea innerhalb der politischen Machtgruppe, da gibt es meist Spekulationen. Man hört in den Medien diese Informationen, aber es ist nichts bestätigt. Wie die Situation, also die Beziehung zwischen Chang Song-taek und Kim Jong-il ist und wo die Lee Jong-ho eigentlich ist. Also das sind die Namen, was da nach außen ausgedrungen ist. Ne? Aber wer wirklich in Nordkorea an der Macht sitzt und welcher in der Inner Circle ist und wie die Position von Kim Jong-un ist, können wir nicht so konkret sagen.
Ich möchte noch mal versuchen, das zu verstehen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie hochgeputscht die Situation in der ganzen Region ist, Oliver Mayer. Dass Japan da vielleicht ganz gerne aufrüsten möchte, dass Südkorea schon darüber nachdenkt, vielleicht Atomwaffen anzuschaffen. All dieses ist doch jetzt eine Eskalation. Und gleichzeitig heißt es, Nordkorea möchte seine Konstruktion nach innen stärken oder möchte vielleicht wirtschaftlich sich öffnen. Wie passt das denn zusammen?
Also um ganz ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass man das alles konsistent in eine Strategie bringen kann, die auch rational dann nachzuvollziehen ist. Das ist ja auch keine Besonderheit Nordkoreas, dass Politikprozesse oft gegenläufig sind und auch kontraproduktive Effekte hervorrufen. Es scheint mir doch so zu sein, dass hier eben solche gegenläufigen Bewegungen in Gange sind in einem System, das sicherlich nicht besonders gut darin ist, auch Dinge so zu gestalten, dass sie, sag ich mal, zielführend sind. Um ein Beispiel zu nennen, natürlich kann man sagen, dass die Atomwaffen in der Vergangenheit auch genutzt worden sind und auch in Verhandlungen teilweise erfolgreich genutzt worden sind, um ökonomische Konzessionen zu bekommen, auch Projekte in die Wege zu leiten und so weiter. Aber wenn man sich anschaut, welche Kosten mit einem solchen Programm verbunden sind, auch welche politischen Kosten der Isolierung, wir haben darüber gesprochen, der internationalen Ächtung, aber auch im Lande selber, das sind ja immense Programme, die nicht nur an zwei oder drei Standorten laufen, sondern ganze Volkswirtschaften mit in Anspruch nehmen, dann kann man kaum davon sprechen, dass hier wirklich sehr zielgerichtet und rational versucht wird, über ein solches Programm bestimmte Ziele zu erreichen. Diese Dinge nehmen ein Eigenleben an und sind dann schwer zu korrigieren. Bestimmte auch symbolische Ziele sind damit verbunden. Und am Ende kommt dann etwas heraus, vor dem wir vielleicht hier sitzen in der Runde und sagen, das passt doch alles nicht zusammen. Und das tut es manchmal tatsächlich nicht.
Stefan Müller, Amnesty International beispielsweise, wenn wir gerade über die Lage im Land sprechen, spricht von einer verheerenden Menschenrechtslage. 6 Millionen Menschen seien dringend angewiesen auf Nahrungsmittelhilfe. Wie kennen Sie denn also von der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe hier im Bundestag, im Deutschen Bundestag, wie gut können Sie die Situation in Nordkorea einschätzen?
Nun, vieles beschränkt sich, aber das ist ja schon auch etwas auf die persönliche Inaugenscheinnahme. Also ich glaube schon, dass sich die Lage der Menschen in Nordkorea nicht deutlich verbessert hat. Das Regime versucht zwar in der Stadt Pyongyang ein, wie man sagen, Bild relativer Offenheit zu vermitteln und auch von wirtschaftlicher Stabilisierung. Wir haben schon drüber geredet, das Stadtbild hat sich geändert, es sind neue Gebäude errichtet worden. Das war alles im Zusammenhang auch mit der Feier zum 100. Geburtstag des Staatsgründers. Das kann aber meines Erachtens nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Leben für die normalen Menschen, sage ich mal, in Nordkorea nach wie vor entbehrungsreich ist. Es fehlt an Nahrungsmitteln, es fehlt an Energie, an persönlicher Freiheit und Menschenrechten ohnehin. Und alle Menschen sind dort auch, man kann sagen, von der Wiege bis zur Bahre staatlicher Propaganda und Indoktrination ausgesetzt. Also es gibt dort keine Zivilgesellschaft in dem Sinne. Und insofern bin ich mir sehr sicher, dass sich die Lage dort nicht verbessert hat. Man kann wohl nicht davon sprechen, dass jetzt dort wieder Hungersnöte an der Tagesordnung wären. Aber es gibt schon auch vereinzelt Fälle, wo es außerordentlich auch humanitäre Schwierigkeiten gibt.
Wie sehr stehen denn dann die Nordkoreaner, können Sie das sagen, Frau Lee, hinter diesem Militär zuerst Programm, was so viel Geld verschlingt, von dem Herr Meyer eben gerade gesprochen hat?
Also dazu kann ich auch, es geht ja wiederum um die Frage, wie sieht innerhalb der Nordkorea aus? Und da wir wirklich kaum Informationen haben aus Nordkorea, ne, wie das wirklich, wie es dort aussieht, kann ich sehr schlecht sagen. Denn Herr Müller ist ja ein paar Mal in Nordkorea gewesen, immerhin. Ich noch
Sie
nie.
Sie dürfen nicht, ja.
Ich darf nicht dahin fahren. Und deswegen, und inwiefern die nordkoreanischen Bürger hinter dieser ganzen Militär zuerst Politik steht, ja, ist kaum, also schwer zu sagen, denn wir sehen ja nur Propagandafilme, ne? Nichts anderes. Und deswegen, ich wage nicht dazu irgendwelche Prognose oder
Einschätzung
zu geben, dann wäre eine Wahrsager.
Herr Pohl, Sie vielleicht?
Naja, ich muss ja sagen, ich bin während meiner Zeit am Institut für Asienkunde trainiert worden, aus einer Vielzahl von sandigem Material winzige Edelsteine herauszufiltern und die irgendwie zu einem Bild zusammenzusetzen. Das haben wir früher bei China gemacht. Bamboo Fans Watching hieß das. Vorher, ich noch als Schüler, haben wir Kreml-Astrologie betrieben. Jetzt kann man dasselbe natürlich auch in Nordkorea machen und man bekommt doch mehr Informationen, als man auf den ersten Blick erwarten würde. Bei meinem Bereisen nach Nordkorea habe ich festgestellt, dass innerhalb von 4 Jahren die Veränderungen so drastisch sein können, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Meine erste Reise war 1989 und in Pyongyang war eine dunkle Stadt, so kann man das nicht anders nennen. Menschenleere Straßen an den Kreuzungen, Polizistinnen, die einen nicht existenten Verkehr regelten. 4 Jahre später tobte das Leben in der Straße vor dem großen Koryo-Hotel, zumindest für die Elite, die übrigens alle sehr gut Japanisch sprachen. Unten im Keller waren Besucher aus Japan, deutsche Ingenieure, die ihre Einsamkeit im Sozu, also im koreanischen Schnaps, ertränkten, und französische Ingenieure, die ein neues Hotel im Daedonggang bauten und noch schlimmer litten.
Also Herr Pohl, Sie reden von 93 jetzt, ne? Das war ja die Phase, wo es dann Präsident Kim Jong-sam auch mit einer Entspannungspolitik angefangen hatte. Ne? Teo hatte Nordpolitik angefangen und dann sein Nachfolger Kim Jong-sam hatte auch andere Entspannungspolitik angefangen. Nach dem Tod von Kim Jong-sam hat sich ja viel geändert und dann gab es auch andere Phase, wo es auch richtig Entspannungspolitik durch Sonnenscheinpolitik gab. Und aber jetzt haben wir ganz andere Phase. Also wir haben 94 Krise gehabt und dann 2009 andere Krise und jetzt haben wir ein drittes Atomkrise. Hat sich geändert.
Ja. Und meine Frage zielt auch etwas in die Richtung. Ein Militärforscher wird zitiert damit, dass Nordkoreaner nach jahrelanger Indoktrination, von der auch Herr Meyer eben gerade gesprochen hat, tatsächlich davon überzeugt sind, es sei, Zitat, ein leichtes, die USA zu besiegen. Gibt es da eine verbreitete Selbstüberschätzung, was die militärische Macht angeht in Nordkorea, Herr Pohl?
Man muss deutlich unterscheiden zwischen der obersten Armeeführung und den Truppenkommandeuren. Wenn es überhaupt eine Krise geben sollte in den nächsten Tagen oder in Wochen, dann ginge diese Krise nach meiner Auffassung von den Truppenkommandeuren aus, die in der Tat dieser Indoktrination als Opfer unterlegen sind. Die oberste Armeeführung ist zynisch genug zu wissen, dass das alles Propaganda ist und dass man in der Tat keine Chance hätte, gegen die USA in irgendeiner militärischen Konfrontation zu bestehen.
Eine Deeskalation. Stefan Müller, wie könnte die jetzt theoretisch aussehen? Wo könnte die anfangen? Es gibt in Südkorea wohl die Diskussion, ob UN-Generalsekretär Ban Ki-moon als Vermittler vielleicht einzusetzen wäre. Er hat da wohl sein grundsätzliches Einverständnis auch erklärt. Wäre das eine Option, die Sie sehen?
Jedenfalls kann ich mir aktuell nicht vorstellen, dass nun die USA ohne weiteres bereit sein werden, in direkte Gespräche auch einzutreten. Es geht ja auch hier um Rückwirkungen auf andere Regionen in der Welt. Ich glaube, Herr Mayer hat das vorhin ja auch nochmal sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Das ist der Versuch von Nordkorea, direkte Gespräche mit den USA zu erzwingen. Das wird so nicht funktionieren. Das heißt, es wird schon darauf ankommen, jetzt zunächst einmal auch mal zu deeskalieren. Alles, was jetzt bisher geschehen ist, ist ja erstmal eine Eskalation der Worte. Es darf auf gar keinen Fall zu einer weiteren militärischen Eskalation kommen. Und dann ist dort ein Vermittler gefragt und das kann nun nicht in erster Linie die USA sein. Insofern wäre natürlich die Staatengemeinschaft, wären die Vereinten Nationen sicherlich, auch der Generalsekretär, eine Möglichkeit, dort in die Gespräche einzusteigen. Das wird aber in jedem Fall voraussetzen, dass auch Nordkorea nun mittlerweile einsehen muss, dass jedenfalls man nicht weiter eskalieren kann, auch nicht weiter eskalieren kann mit den Worten. Und hat ja das in den letzten Tagen auch etwas abgenommen, sodass ja vielleicht sogar die Aussicht besteht, dass es dort jetzt eine Entwicklung in diese Richtung geben kann. Das ist aber jetzt erstmal kurzfristig. Die Frage ist, wo soll es dann mittelfristig hingehen? Und da wäre sicherlich das Sinnvollste, wenn die 6-Parteien-Gespräche wieder aufgenommen werden. Ich glaube aber, dass dieses Format so nicht mehr stattfinden kann. Zumal sich im Übrigen ja auch jetzt jahrelang insbesondere Japan und Russland sehr wenig gekümmert haben und man auch den USA den Vorwurf machen muss, insbesondere der Obama-Administration, das Thema Nordkorea jetzt 4 Jahre lang ausgeblendet zu haben. Langfristig, glaube ich jedenfalls, wird es an direkten Gesprächen zwischen Nordkorea, oder an direkten Gesprächen zwischen Nordkorea, China und USA keinen Weg vorbeiführen.
Oliver Mayer von der Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin. Man fragt sich ja nach dieser ganzen Eskalation, wie will Nordkorea, wie will vor allem auch Kim Jong-un da wieder raus ohne Gesichtsverlust?
Ja, das wird sowohl für die Nordkoreaner als auch für die internationale Gemeinschaft schwierig sein. Es ist viel schwieriger, jetzt wieder an den Tisch zu kommen, als wir das in der Vergangenheit gehabt haben. Die Gesprächsgrundlage, die wir seit 1992 gehabt haben, das Abkommen über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel ist im Grunde genommen nicht mehr als Makulatur. Also das wird ganz schwierig sein. Man muss eine neue Grundlage schaffen, inhaltlich. Und man muss natürlich dann auch neue Ziele definieren, was denn man eigentlich will. In den USA kursiert im Moment der Begriff der strategischen Geduld, der das so ein bisschen übertünchen soll, dass man hier versucht, erst einmal abzuwarten, was Herr Müller eben angesprochen hat, natürlich erst einmal Wege zu finden über zum Beispiel, dass man eben jetzt die Hotline, also die direkten Gesprächskanäle wieder aufbaut, vielleicht auch, was Herr Pohl angesprochen hat, eben die Öffnung der Wirtschaftszone in Kaesong. Ein Signal wäre, dass man hier deeskaliert. Es wird ganz wichtig sein, wir haben am Anfang gesprochen über den Raketentest am Montag. In der Vergangenheit hat Nordkorea solche Tests mal vorher angekündigt und hat gesagt, wir werden das durchführen, auch um die Schiffe zu schützen vor den Trümmern und so weiter. Wenn das am Montag tatsächlich auch passieren sollte und angekündigt wird, dann wäre das so ein kleines Indiz, dass man wieder auch zurückkehrt auf dem Pfad der Deeskalation. Dann mittelfristig ist eben wichtig, dass man verhindert, dass die nordkoreanische Technologie jetzt in weitere Hände gerät. Und dann wird man einen, wie Herr Müller das gesagt hat, neuen Gesprächsrahmen finden müssen, der eben auch, wie auch immer das dann gestaltet wird, sicherlich die Nordkoreaner und die Amerikaner an einem Tisch möglicherweise mit anderen sehen werden.
Südkoreanischen Medien lese ich auch, dass so kleines Anzeichen, ne, von Deeskalation von der Seite Nordkoreas gibt, nämlich bei dem Kaesong Industriekomplex, da sind auch südkoreanische Arbeiter noch drin, ne, und denen ist ja fast Nahrungsmittel ausgegangen und da bringen offenbar nordkoreanische Mitarbeiter denen zum Essen. Und das wurde jetzt berichtet, ist das jetzt, also das ist zum ersten Mal, dass sie auch solche Gäste zeigen. Ne? Und vielleicht in solchen kleinsten Anzeichen könnte man sehen,
das ist ein Foto. Wir sehen den guten Willen und hoffen, dass es wirklich zu einer Deeskalation kommen kann und nicht zu einer Eskalation dann am kommenden Montag. Nordkorea droht der Welt. Welt, reale Gefahr oder politischer Schachzug. Das war heute unser Thema hier im Wortwechsel. Wir haben diskutiert mit Frau Professor Eun-Jung Lee, Chefin des Instituts für Koreastudien hier an der Freien Universität Berlin, Professor Manfred Pohl, Japanologe und Politikwissenschaftler aus Hamburg, Oliver Meyer von der Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin und mit Stefan Müller von der CSU, Vorsitzender der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe im Bundestag. Mein Name ist Monika van Bebber und ich wünsche uns allen ein friedliches Wochenende.